Episode 19 – Gartentrends, Pflanzentrends im Jahr 2021. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Gärtner, sowohl Profis als auch Hobbygärtner, leben zurzeit in einer Art Blase. Ja, es ist ein wenig wie das Paradies auf Erden. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Wir alle haben das in unserer Karriere noch nie erlebt. Der Hobbygärtner hat plötzlich mit Knappheit des Angebots zu kämpfen. Warum kam es zu dieser Situation? Was sind die Folgen davon? Und was entstehen daraus für Trends? Ja, hallo zusammen.
Ja, genau. Ja, jetzt müssen wir die Begrüßung erwidern. Ja, ja. Aber du hast uns natürlich gedroht, dass du uns in Schach hältst.
Aha, okay.
Da habe ich schon gut. Irgendwie so die...
Du bist schon kleiner geworden. Ja, ja. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ja, wollen wir mal kurz die Trends, die sich da ein bisschen herausstellen, versuchen zusammen. Was kommt euch da in den Sinn?
Patrick?
Ja gut, wenn man mal die Corona-Situation anschaut, sind die Leute wegen Homeoffice mehr zu Hause, können nicht in den Urlaub fahren. Das hat zur Folge, dass halt das Gärtnern als neues Hobby wiederentdeckt oder entdeckt wurde. Ich denke, das ist mal die Grundvoraussetzung ist Corona. Und wenn man das noch etwas längeren Zeitfenster anschaut, ist natürlich das Gärtnern, eben Urban Gardening ist so ein Modewort, natürlich in den letzten Jahren ein stetiger steigender Trend gewesen. Und das hat sich jetzt halt noch beschleunigt durch diese... ja, befohlene Langsamkeit, um das so zu formulieren. Oder?
Es gab ja schon vorher Trends. Es ist ja nicht so, wenn man den ganzen Gartenmarkt anschaut und den Pflanzenmarkt, war es ja nicht so, dass der vorher überall systematisch gewachsen ist. Sondern gewachsen ist der vorher vor allem schon bei den kleineren Pflanzen, bei den, ich sage mal, schnelleren Pflanzen, wo man schnell ein Resultat sieht. Also der Staudenmarkt ist die letzten 10 Jahre jedes Jahr gewachsen, wo Gehölze zum Beispiel gar nicht gewachsen sind oder kleiner geworden sind, teilweise sogar geschrumpft sind. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die Kategorie Gemüse, würde ich mal das Gleiche behaupten, das ist auch so ein Teilmarkt. Was ist das Gemeinsame von Stauden, Perennials und Gemüse vielleicht wirklich? Dass es kleine Pflanzen sind, wo man also nicht eine riesen Investition tätigt, wenn man eine Pflanze kauft. Und dass sie relativ schnell Resultate bringen. Die meisten Gemüsearten sind einjährig, also man erntet im gleichen Jahr, wo man pflanzt. Und die meisten Stauden sind zwar mehrjährig per Definition, sonst wären es keine Perennials, mehrjährige Pflanzen, aber sie bringen halt auch schon im ersten, sicher im zweiten Jahr eigentlich sozusagen einen Ziervollertrag. Und das waren schon vorher Produkte, die übermäßig gelaufen sind. Und die sind jetzt, alles was essbar ist und auch wieder Stauden, die sind jetzt noch mehr gewachsen.
Das hängt sicher auch damit zusammen, dass einfach die einfachen Häuser nehmen ab, da braucht man große Bäume. Jetzt hat man mehr halt Wohnungen, Terrassengärten, da braucht man kleinere Pflanzen. Beim Gehölzbereich, das ist kleiner geworden, vor allem eben die großen Gehölze, aber kompakte Form gibt es von vielen Gehölzen und das ist eigentlich auch ein fließender Übergang von Staude, Kleingehölz zu Beet- und Balkonpflanzen. Und das hängt mehr damit zusammen, dass halt die Fläche kleiner wird und da werden auch die Pflanzen kleiner, oder? Das ist die Ergänzung zu dem, was eigentlich jetzt Markus gesagt hat.
Ja, es gibt noch einen anderen Trend, der jetzt überdeckt wird. Das heißt, der Anteil der älteren Bevölkerung wird größer auf den ersten Blick. Aber das ist jetzt für Sie zu Hause, für Gärtnerinnen und Gärtner vielleicht nicht so interessant. Das ist mehr so ein bisschen Profigeschwafel, aber ich sage es jetzt trotzdem. Der Anteil der älteren Bevölkerung wird größer und wir denken auf den ersten Blick, das sind Gärtner, unsere Kunden, da kaufen mehr Leute Pflanzen, aber es ist nicht so, aber an einem bestimmten Alter hören die Leute auf zu pflanzen, ganz eindeutig. Und der Teil wird größer, ja, wenn immer mehr, bald sind wir soweit.
Aber oder nicht
wenn
mehr allzu lange, also die Babyboomer sind bald vorbei dann.
Genau, aber wenn halt immer mehr Leute 75 und älter sind, hören auch immer mehr Leute auf, die haben zwar einen Garten, oder eine Terrasse, Balkon als Beste eingerichtet, aber die unterhalten das nur noch. Mhm. Da kommt der Gartenbauer, habe ich bei meinen Eltern gesehen, ist genau das. Und da werden keine neuen Pflanzen gepflanzt. Mhm. Und das war der Grund, dass man teilweise vor Corona, zum Beispiel in den USA, eine richtige Stagnation oder sogar ein Schrumpfen bei den Gehölzmärkten gesehen hat. Und das wurde jetzt wieder ein bisschen überdeckt, aber das bleibt natürlich. Das heißt, immer mehr Gärtner sind so alt und Gärtnerinnen sind so alt, dass sie eigentlich gar nicht mehr gärtnern, sondern gärtnern lassen. Also die eigentliche Boombranche ist dann ist dann der Gartenbau, oder?
Und das ist auch unbestritten. Der Gartenbau ist der Bereich, der seit 20 Jahren am meisten wächst. Ja. Und das ist Dienstleistung. Also ist ein Bereich, den wir vielleicht auch bei Pflanzen erwähnen müssen, oder? Dass neben der Pflanze halt auch die Dienstleistung, eben, dass man die, dass man eine Pelargonie kauft, dass man die in der Gärtnerei direkt sich in den Endtopf und in Balkonkisten umtopfen kann, damit der also der Endkunde das nicht mehr selber machen kann. Das ist einfach eine Dienstleistung, oder?
Ja, du hast gesagt, Gehölze sei stagnierend gewesen oder sicher nicht wachsend. Also der Trend zur kürzeren Kultur sozusagen, Stauden etc., Gemüse, Kräuter, aber interessanterweise nicht bei Beet und Balkon.
Oder bei Saisonpflanzen. Saisonpflanzen ist natürlich das Gleiche, oder? Das ist auch eine Pflanze, die setzt man im Frühling und die blüht schon, wenn man sie kauft. Also man hat schnell ein Resultat. Das, was Markus gesagt hat, kann man auch zusammenfassen. Man kauft heute eher eine Pflanze, die schnell ein Resultat bringt. Du kaufst auch mehr Obstpflanzen, die im ersten Jahr einen Ertrag bringen und nicht erst im zweiten Jahr. Und wenn du eine Beet- und Balkenpflanze kaufst, dann blüht die dir nach dem Einpflanzen durch, bis sie erfriert dann.
Ja klar, aber Saisonpflanzen sind, denke ich, nicht gewachsen, volumenmäßig.
Ich denke, volumenmäßig, da musst du die Anzahl Pflanzen oder Umsatz anschauen. Oder? Ja. Ich denke, die Preise sind eher runtergegangen und die Mengen sind eher vielleicht gewachsen. Oder? Genau. Aber genau weiß ich das auch nicht. Oder? Also ich kann nur von unserer Firma sprechen. Ja. Wir verkaufen nicht weniger Jungpflanzen in diesem Bereich wie die letzten Jahre. Es hat nur die Anzahl Produzenten abgenommen, aber die übrigen Produzenten produzieren mehr.
Aber trotzdem, Beet und Balkon war jetzt nicht der Bereich, wo man jetzt diese Übernachfrage so stark gespürt hat.
Ja, aber das kannst du auch nicht pauschal beantworten, weil es gibt auch Modetrends. Wir sprechen nachher noch über die Pladenien, oder? Petunien, das war so der in den Nullerjahren oder vor 10, 20 Jahren ist das Produkt explodiert. Das braucht viel Wasser, erträgt Hitze nicht so gut. Da kommen die Pladenien, die hitzetoleranter und weniger gegossen werden müssen. Und die haben dann einen Teil des Produktes verdrängt. Also im Prinzip hat sich das Sortiment auch verändert. Und wenn du dann natürlich in deinem Gartencenter das Sortiment hast, das mehr nachgefragt wird, profitierst du davon. Das sind auch Verschiebungen im Sortiment. Ja. Ich gehe davon aus, bei deinen Obstpflanzen wird das Gleiche sein. Du hast auch Obstgattungen, zum Beispiel Blaubeeren, läuft ja viel besser wie vor 20 Jahren. Und andere Sachen werden weniger gut laufen.
Genau, also es sind Verschiebungen innerhalb des Sortiments, aber nicht, ich sage jetzt Corona-bedingt, dass mehr Volumen, mehr Menge gebraucht wird. Wenn ich zurückkomme auf diese Frage, warum braucht es mehr Pflanzen? Was sind die Hauptgründe? Kann man sagen, ist es nur Corona oder ist da mehr dahinter?
Ich glaube, der Anlass ist sicher
schon Corona, hauptsächlich Corona.
Und da kann man sich fragen, warum dann die Leute mehr Pflanzen. Da gibt es sicher, es ist schon so, jede Nachfrage taucht jetzt natürlich mehrfach aus. Jemand, der etwas nicht kaufen kann, der geht zum nächsten Shop, der geht ins nächste Gartencenter, versucht es wiederverkaufen und wird überall als Nachfrage wahrgenommen. Jeder Großhändler, der etwas nicht bekommt, sucht noch bei drei anderen, oder? Ja. Aber Tatsache ist, die Nachfrage ist systematisch größer. Also das Angebot, wahrscheinlich ist die Nachfrage nicht 30% größer, vielleicht nur 3 oder 5%, aber das reicht schon, dass sie als größer empfunden wird. Ich meine, man kann sich im Internet umschauen, ich habe viele Kollegen, die Stauden verkaufen, die verkaufen schon seit Monaten nur an Stammkunden, weil sie schlichtweg nicht nachkommen, entweder von den Verpackungskapazitäten, von der Menge der Pflanzen her oder was auch immer. Wir bringen jetzt in unserer Jungpflanzenfirma, in Lubera Edibles, bringen wir Kunden dazu, dass sie Jahre im Voraus bestellen. Wir sind mehr oder weniger bei Jungpflanzen ausgelagert, also nicht jetzt bei Lubera Com, wo wir an Endkunden verkaufen, sondern bei der Jungpflanzenfirma, wo wir an andere Gärtner verkaufen, sind wir in vielen Bereichen technisch ausverkauft bis Sommer 2022, oder? Ich hatte jetzt eine Nachfrage von indirekt über einen Vermittler von einer großen internationalen Baumarktkette und die sind an x Produkten interessiert, die suchen einen Produzenten, der das für sie produziert und brauchen dann unsere Jungpflanzen. Unser großes Problem ist, wann können wir diese Jungpflanzen überhaupt liefern, damit die für die Kette das produzieren können, oder? Das ist die Situation und warum, also irgendwo wird es mehr Leute geben, die mehr Pflanzen kaufen. Warum machen sie das? Weil ich sehe auch jetzt im Umfeld unserer Baumschule, ich meine, ich sehe viel mehr Leute mit Hunden. Das ist wahrscheinlich ein
ähnlicher Effekt. Das ist so, das hat man auch gehört.
Katze, ja,
stimmt, ja, das hat man gehört. Stimmt,
ja. Also wahrscheinlich ist halt, man will Leben um sich haben, oder? Das ist, und Pflanzen sind halt Leben, oder? Ich würde die Pflanze dem Hund vorziehen, aber ich möchte es auch nicht gegeneinander ausspielen. Vielleicht müssen, wollen wir das jetzt nicht zu Ende diskutieren, oder? Diese Frage.
Hund, Katze, oder? Kriegst du nicht schöne Kommentare
dann. Ja, genau. Dann werde ich wieder fertig gemacht. Also, irgendwo wollen Leute Leben um sich haben. Was ich schon aufgrund... Ich habe ja immer Leute, die mir direkt Fragen stellen, weil ich eine E-Mail-Adresse bewirtschafte, die so ein bisschen generisch ist. Und auch der Kundendienst, der mir Mails weiterschickt. Und ich glaube schon, dass es wahrscheinlich jetzt gelungen ist, eine zusätzliche Gruppe von Leuten ein bisschen für Pflanzen und Garten zu gewinnen. Wie langfristig das funktionieren wird, weiß ich nicht. Und ich sage der Gruppe sozusagen, habe es vorhin schon gesagt, die Leute, die für Gärtner jetzt eine wichtige Nebensache geworden ist. Oder? Ich glaube, die gab es schon immer, die eigentlich von einer bestimmten Pflanze oder Pflanzengruppe viel mehr wissen als ich. Ja? Die absoluten Freaks, die gab es schon immer. Ich glaube nicht, dass die mehr geworden sind.
Ich denke, es gibt einen Trend, der vor 5, 6, 7 Jahren angefangen ist, das Urban Gardening, Grow Your Own und so weiter. Oder? Und ich denke, durch die ganze Corona-Situation und dem müssen zu Hause bleiben, hat dieser Trend noch weiter zugelegt, weil im letzten Jahr hat mir ein Zulieferant von uns gesagt, die nach dem ersten Lockdown, die Gemüsepflanzen sind das neue Toilettenpapier, weil es gab in ganz Europa keine Gemüsepflanzen mehr. Wir haben noch nie so viele Gemüsepflanzen verkauft, zuerst als Jungpflanzen, dann haben wir noch Fertigware gesucht für unsere Kunden, die zu wenig Ware hatten. Wir hatten in der zweiten Maiwoche nichts mehr, ganz Europa war leer gekauft. Ja. Und das ist natürlich ein Trend, der war vorher schon da. Die Verkäufer von Gemüsesetzlingen haben die letzten 10 Jahre zugelegt. Und jetzt hat das quasi die Entwicklung von 2-3 Jahren in einem Jahr gemacht. Also der Trend war da und hat sich jetzt einfach durch das noch beschleunigt. Das ist so meine Einschätzung. Oder
von durch dem. Die Angst und Selbstversorgung ist wirklich
genau. Das. Und es ist ja auch ein Gesundheitstrend. Man hört ja auch, dass jetzt dank Corona auch viel mehr biologisch produzierte Lebensmittel verkauft wurden, viel mehr ab Hof verkauft wurde. Und da ist es naheliegend, auch Gemüse selber auf der Terrasse, dem Garten anzubauen. Und genau diesen Trend konnte man damit auch befeuern. Mhm. Ja.
Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie nachhaltig ist dieser Boom nach Pflanzen? Was habt ihr für einen Eindruck?
Du, das ist einfach, oder? Mir sagen meine Gartencenter-Kunden, sie hätten noch nie so viele Hochbeete verkauft. Die Hochbeete gibt es auch noch dieses Jahr und nächstes Jahr. Und ich denke, die Chance ist gut, dass diese Leute auch nachhaltig daran Freude finden, weil je mehr Leute auf engem Raum leben, je mehr Natur fehlt. Also man hat ja noch andere Trends, oder? Urban Gardening ist nur das eine, das andere ist Biodiversität. Bienenpflanzen, über das Thema haben wir noch nicht gesprochen. Das geht alles in die gleiche Richtung hinein. Das ist dieser globale Gesundheitstrend, wie man das nennen möchte. Und da profitieren jetzt zum Glück auch wir Gärtner mal davon. Oder?
Ich denke, die Chance, dass es wird sicher nicht so weitergehen. Erstens, weil es der Schweinezyklus eintritt, das heißt, dann auch mehr produziert wird.
Ja, ja,
und irgendwann wird die Produktion sozusagen das Nachfragewachstum überholen. Das liegt in der Natur der Wirtschaft.
Gerade bei diesen schnell produzierbaren Produkten wird das schnell zum
Tragen kommen. Aber überall dort, wo sehen wir bei unseren Beerenjungpflanzen, die wir ja nicht so schnell vermehren können, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Oder? Und das braucht dann schon ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Und also das wird am Weichen gehen, aber, und es wird sicher auch wieder zurückgehen oder das Wachstum wird zurückgehen. Trotzdem hat man wahrscheinlich eine neue Kundenschicht gewinnen können, für die jetzt vielleicht eben, für die halt neben dem Grill vielleicht jetzt auch mal eine Pflanze im Garten sein kann. Ich meine, ich war vor über 5 Jahren mal an dieser, wie heißt diese Gartenbauausstellung in Köln? Spoga-Gafa.
Spoga-Gafa.
Das war eines meiner schlimmsten Erlebnisse, oder? Oder? Das war wirklich so, ich bin durch Hallen gelaufen, hektarenweise, Grillwüsten, oder? Keine Pflanzen, nur Stahl. Und dann war gerade der Trend, jetzt wollte man die Frauen fürs Grillen motivieren. Und da gab es wirklich Plakate von hübschen Frauengesichtern, wo das Blut so
Dracula-mäßig. Das kannst du noch einmal einblenden,
bitte. Über den Mund lief. Und Handeln von Chinesen und Grills. Und wenn du fotografiert hast, sind jeweils die Chinesen, die am Stand saßen, sind aufgesprungen, ganz nervös, ob ich vielleicht irgendwie Copyright-Sachen untersuche oder was auch immer. Und das war absurd. Und weißt du, wo Pflanzen stattgefunden haben? Hm. Auf der Scheiße. Oder? Da war wirklich, die hatten sich ein Gag gemacht und hatten in der Toilette die Hälfte der Schütstein, der Lavabos, bepflanzt. Das also der Garten fand auf der Scheiße statt und der Garten draußen, das war ein Grill.
Das war der Grill, ja. Gut, das mit den Grills sehe ich ja bei meinem Gartencenter-Kunden. Das ist ein Riesenmarkt, ein Riesenbedürfnis da, oder?
Genau, aber jetzt sehe ich mindestens, dass man daran denkt, dass es ja vielleicht Pflanzen gibt und dass vielleicht das eine auch mit dem anderen etwas zu tun haben könnte, oder? Grill Gemüse, Grill Früchte, was auch immer. Also das ist immerhin ein Fortschritt.
Man kommt wieder zurück zum Hund oder zur Pflanze, oder?
Ja.
Auf den Hund oder zur Pflanze.
Ja. Ja gut, aber man kann das auch noch, das ist vielleicht auch nicht gerade genderkonform, diese Aussage. Im Gartencenter, wenn da ein Ehepaar in ein Gartencenter geht, interessiert er sich für den Grill und sie sich für die Pflanzen. Das ist vielleicht auch nicht politisch ganz korrekt, aber das wird absichtlich so gemacht. Ich habe Kunden, die sagen, wir machen da quasi einen Männerparkplatz, damit die Männer noch zusehen können, wie man einen Rasenmäher repariert, weil sie das mehr interessiert wie das Aussuchen der Pflanzen.
Also Rasenmäher reparieren interessiert mich.
Ja, ich spreche nicht von mir, oder? Wir sind ja alle Branchen-Idioten, oder?
Ich lasse mehr von meiner Frau.
Emanzipierte Frau. Ja. Aber man unterschätzt das nicht, oder? Weil die Pflanzen werden zu meiner Einschätzung 2/3, 3/4 von Frauen gekauft und nicht von Männern. Oder? Ja. Das ist so meine Aussage. Und bei dem Grill wird es umgekehrt sein. Also der Grill, grillieren,
grillen. Aber wir wollen ja primär von den Pflanzen
ist ein Männerhobby, oder?
Ja. Ja. Wir wollen ja primär wir haben primär die Pflanzen im Fokus. Jetzt hast du gesagt, die Produktion wird sich anpassen an diese erhöhte Nachfrage, zwar langsamer, weil die hinkt hinterher, aber sie wird sich anpassen. Da habe ich schon gedacht, gibt das sogenannte Schweinezyklus bei den Pflanzen? Oder
Wird sicher bei bestimmten Pflanzen früher oder später
Das gehen. Sehen wir immer. Also bei uns im Verkauf im Frühling ist neben Corona das Allerwichtigste das Wetter. Wenn April, Mai gutes Wetter ist, warm ist, nicht so Kaltlufteinbrüche, wie wir jetzt aktuell haben, dann läuft das gut, dann ist der Verkauf gut und dann werden mehr Pflanzen bestellt, dann geht die Produktion hoch, dann ist das Wetter schlecht das Jahr darauf, dann werden viele Pflanzen weggeschmissen, dann geht die Produktion wieder runter. Also das passiert
es gibt nur schon ohne das. Pflanzentypen, die vielleicht irgendwann aus der Produktion verschwinden. Ich denke an die frühen Frühjahrsblüher, wo einfach das Risiko vielleicht zu groß ist.
Ja gut, das sind auch wieder Marktlucken. Es gibt dort auch Pflanzen, die effektiv auf 2 Grad minus ertragen. Ja. Das ist eher die Frage, ob man gewisse Saison, also Sommerpflanzen, schon Ende März verkaufen soll oder nicht. Oder? Das ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber schlussendlich ist es der Konsument, der entscheidet, ob er Ende März schon eine Pelargonie kaufen will oder nicht. Mhm. Und diejenigen Leute, die jetzt Ende März schon Gemüse oder die Pladenien oder Sommerflor gekauft haben, die Pflanzen sind jetzt alle kaputt, oder? Das ist so. Ja. Schade.
Warum profitieren von dem Trend eher, ich meine, das ist wunderbar, wir sind in line mit dem Trend, oder? Aber warum profitieren essbare Pflanzen tendenziell eher ein bisschen mehr von diesem Trend als nicht essbare?
Ich denke, der Trend mit essbaren Pflanzen, das ist eben Urban Gardening, der gibt schon länger und der hat sich jetzt einfach durch das beschleunigt. Ja. Und eben für mich ist eben Gesundheit, Nachhaltigkeit ist ein Megatrend. Das ist, denke ich, unbestritten und da gehört einfach ja das dazu.
Was ich mich da manchmal frage, ist, es gibt ja noch einen anderen Trend, das ist dieses Vertical Farming oder City Farming. In meinem Supermarkt in Norddeutschland, wo ich einkaufe, im Kombi, ja, da hat es jetzt auch so ein, also schrecklich, ich würde sowas nie kaufen, hat so einen Glaskasten und da wird jetzt Gemüse angezogen und gleich daneben wird das dann geerntet und kannst du das kaufen. Mir kommt das so absurd vor, ja, ohne Tageslicht, ohne nichts, ja, und ich meine, das ist ja ein Trend, es gibt ganze Industrien, die darauf bauen, es gibt Saatgutfirmen, die sich auf Saatgut spezialisieren für diese Art von Gemüse, und der Hintergrund ist ja, dass man sich fragt und viele Leute sich fragen, wie kann längerfristig die immer größere Teile der Weltbevölkerung leben in Städten, ja, die so groß werden, Megastädte, dass sie ja auch logistisch schwer zu erschließen sind. Und da gibt es Leute, die sagen, irgendwann muss ja in den Städten müssen irgendwelche Lebensmittel produziert werden. Ich frage mich nur, ob dieser Trend von diesem Vertical Farming, das sozusagen industriell betrieben wird, aber irgendwie absurd, warum soll das jetzt im Supermarkt drin produzieren? Dann haben wir den Betreiber von diesem Glaskasten, der Geld dran verdient, dann haben wir den Saatgutproduzenten, der Geld dran vermietet, dann haben wir den Supermarkt, der Geld dran verdient. Warum machen wir es dann nicht ganz dezentral, oder? Dass halt in den Wohnblöcken oder bei den Leuten selber das geschieht und dann würde sozusagen das Urban Gardening und diese dezentrale Lebensmittelproduktion zusammenwachsen. Ist nur so eine Idee.
Ja gut, solche Entwicklung gibt es ja gerade in Städten, die auch strukturelle Probleme haben und die Leute wirklich aus der Not heraus ihr eigenes Gemüse anbauen. Also, das gibt es bereits. Und ob das mit dem ob das, was du jetzt erläutert hast, wirklich ein Trend ist, der nachhaltig ist, das kann ich nicht richtig beurteilen. Auch also, ob das ökologisch
aussieht. Dieses Hightech.
Also, dieses Hightech. Also, ich weiß nur, LED-Lampen haben, die leuchten lange, aber das Spektrum ist nicht lange für Pflanzen das Richtige, oder? Ob dann das wirklich nachhaltig funktioniert, auch ob das wirtschaftlich betrieben werden kann, ich weiß es schlicht und einfach nicht. Oder? Da.
Ja, spannend, was jetzt diese zwei Dinge, die ich herausgehört habe, ist einerseits, dass Nutzpflanzen sehr stark im Fokus stehen und auf der anderen Seite auch die Saisonpflanze, also relativ schnelle Kulturen. Das steht aus meiner Sicht irgendwie in einem Gegensatz zum Trend, den man im Gartenbau hatte, zu dieser Reduktion, Gradlinigkeit, Reduktion über alles.
Gut, du sprichst jetzt von diesen Architekturgärten, oder?
Genau.
Und wenn du da im Garten schaust, gibt es die Gegenbewegung auch. Das sind dann halt diese nachhaltigen Gärten mit Biodiversität, Insektenpflanzen drin, ja, diese Staubenmischpflanzungen.
Genau. Das jetzt extrem stark in den Nutzgarten.
Genau, ja. Genau.
Auf der einen Seite diese ich sage jetzt Architekturgärten, die ja kaum einen Nutzwert haben, auf der anderen Seite das extreme den Nutzaspekt. Was gewinnt kurzfristig? Gibt es einen Gegentrend?
Ist ja, der Trend zum
Architekturgarten gebrochen? Ja. Oder läuft das parallel weiter?
So, schlussendlich ist es in der Mode, oder? Es gibt was Schönes, liegt im Auge des Betrachters. Der eine hat gerne einen formalen Architekturgarten, der sehr steril ist, und der andere hätte gerne einen biodiversen Garten, wo die Insekten und die Kleintiere Freude haben. Und das ist das, was im Moment ja auch gesellschaftlich ja gefördert wird. Also der Bereich wird sicher wachsen. Mhm. Aber es gibt Leute, die halt gerne auch diese Gärten des Grauens, das ist diese Hashtag da, oder? Lohnt sich mal anzuschauen auf Instagram, oder? Ist echt absurd.
Aber das sind dann Steinwüsten.
Das sind Steinwüsten,
ja.
Aber eben.
Ist ja nicht dasselbe.
Ja, oder? Nein, aber wenn du einen Garten hast, der nur mit zwei, drei Pflanzen, die noch formal geschnitten sind, angelegt ist, ist das von der Biodiversität her genau das Gleiche. Da kannst du auch Steine pflanzen, oder? Das bringt auch nichts, oder?
Also wie diese auch, da mache ich auch mein Fragezeichen, wenn ich diese Fassadenbegrünungen sehe, oder? Wo zum Beispiel eine Art auf dem Dach und an der Fassade steht, da frage ich mich auch, haben die mal ein bisschen was über Agronomie und über Monokulturen gelernt, weil wenn man Probleme haben will. Und ich glaube, damit löst sich ein Teil auch des Problems. Ich meine, einfacher ist es halt, keine Monokultur zu haben. Mhm. Und wer mal erlebt hat im Garten, ich habe das über 20 Jahre jetzt mit meiner Frau zusammen erlebt, oder sie beobachtet dabei, wo unsere Beete immer diverser geworden sind. Einfach, da geht was weg, da kommt man was dazu, nochmals was dazu. Nicht mal wahnsinnig geplant, ein bisschen nach Lust und Laune, oder? Versuch und Irrtum. Und das Ganze ist immer schöner, immer diverser, immer abwechslungsreicher und auch gesünder geworden. Das kommt noch dazu, weniger Probleme. Also man löst natürlich mit Diversität auch diese ganzen Monokulturprobleme, die du früher in der Rosenrabatte mit einer roten Rose hattest, die hast du nicht mehr. Plötzlich kannst du sogar Rosen ohne Pflanzenschutz anbauen, sogar eine mittelanfällige Rose, die funktioniert in so einer Umgebung. Ja. Und ich glaube, drum löst sich's teilweise schon selber. Was wir natürlich versuchen als Firmenstrategie sozusagen, das zusammenzubringen, indem wir halt sagen, ich meine, der Gipfel unserer Züchtungskunst ist Pflanzen, die schön sind und gut, oder? Also wenn es dann gelingt, irgendwie Zierwert und Nutzwert zusammenzubringen, das ist natürlich schon neudeutsch geil, das gelingt aber nicht immer. Und wo man das so versucht zusammenzubringen. Was ich nicht so richtig weiß, oder? Und das ist schon auch ein Problem. Also wenn das Richtung, also Selbstversorgung, glaube ich, als Konzept ist zwar wahnsinnig in, und meine Mitbewerber auf YouTube, die haben viel höhere Zuschauerzahlen als ich, da bin ich ein bisschen neidisch, die über Selbstversorgung gehen, aber das ist kein Konzept, das funktioniert. Ich meine, das funktioniert, wenn du dein ganzes Leben umänderst, aber du kannst nicht ein bestehendes Leben nehmen und dann zum Selbstversorger werden.
Ja gut, das ist auch bei den meisten Leuten eigentlich das Ziel. Das ist das Ziel, um selber etwas anzubauen, weil es eine Befriedigung, man sieht, man hat eine Tomate gepflanzt, man hat sie gepflegt und dann kann man die eigenen Tomaten essen.
Genau.
Wenn man viele Tomaten macht, kann man noch einen Sugo einkochen, aber es ist noch nicht Selbstversorgung. Aber
damit ist das Problem noch nicht ganz gelöst, das stimmt. Aber wenn man jetzt versucht, diesen Trend zusammenzubringen mit dem, was wir über, ich sage mal, Nahrungsmittelversorgung in der Stadt, oder was ich da über Nahrungsmittelversorgung in der Stadt gesagt habe, dann gibt es schon noch praktische Probleme zu lösen. Ich meine, Überschüsse, oder? Was machst du jetzt mit den Überschüssen? Ich meine, bei mir, mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn, da geht das, oder? Wir haben einen ehemaligen Mitarbeiter und Freund, der bringt uns jeden Tag frisches Gemüse, nimmt von uns Setzlinge und Pflanzen mit, Tauschwirtschaft halt, oder? Und schlimmstenfalls Ware gegen Liebe, Anerkennung, Kaffee, ein Bier, was auch immer, oder? Aber
ist auch ein Tausch.
Nee, aber wenn jetzt alle so viel hätten wie wir, oder? Da geht es dann irgendwie auch nicht mehr, dann musst du das irgendwie anders organisieren. Und was mich auch interessiert, ist so, du kommst ja vor allem in städtischen Gebieten, ich meine, bei uns, in meinem Quartier hat jeder ein Einfamilienhaus, jeder hat noch einen Garten.
Ja, das ist nicht die Realität. Die meisten Leute auch in der Schweiz leben in Städten und in Agglomerationen,
wo sie
in Wohnungen wohnen.
Und dort ist schon die Frage, diese Community-Gärten, was nichts anderes ist, ein Stück weit eben, wie funktioniert das? Wie funktioniert das nachhaltig? Funktioniert es nur als Schrebergarten? Weil ein Schrebergarten hat eine klare Ordnung, eine klare Struktur, einen Vorstand, Regeln. Ja? Das funktioniert schon seit über 100 Jahren. Mal ein bisschen rauf, runter, momentan rauf, oder? Und ich war mal an einer Tagung oder an einer Veranstaltung irgendwie von der Gärtnerei in Zürich, von der Stadtgärtnerei in Zürich. Und da ging es dann darum, dass diese Community-Sachen halt noch nicht bewiesen haben, dass sie wirklich längerfristig funktionieren. Du brauchst halt eine Struktur, du brauchst Leute, die längerfristig dabei bleiben. Du brauchst Geben und Nehmen organisiert, oder?
Ja gut, aber neue Dinge entstehen immer so. Das ist immer Try and Error, oder? Das ist einfach etwas geht und etwas geht nicht, und wenn es zu wenig Struktur hat, dann wird dann halt nach dem Scheitern eine Struktur eingeführt, dass es funktioniert. Dann ist dann halt quasi ein Schrebergarten-Light, oder ein Gemeinschaftsschrebergarten oder irgend so etwas. Das wird sich schon irgendwie weisen, und du sprichst jetzt extrem von Selbstversorgung und so, und ich denke, das ist nur ein Teil der Geschichte, das andere ist Hobby. Sich beschäftigen mit der Natur, den Kindern zu zeigen, wo überhaupt die Tomaten und der Salat wächst. Freizeitbeschäftigung oder Therapiegärten. Für viele Leute sind auch, ich meine, das ist nicht das Scherz,
darum
oder?
Nein. Gesund.
Ja, also du, das ist so, ja, das weiß ich, nein. Aber wenn du das ernsthaft anschaust, ich denke, für viele Leute ist ja diese ganze Corona-Situation auch eine psychisch belastende Situation. Und Gärtnern hilft da. Das ist unbestritten. Ja, und du musst neben der Selbstversorgung auch noch diesen therapeutischen und diesen sozialen Charakter dazu nehmen. Es bringt Leute, es bringt Kulturen zusammen, und ich denke, das ist auch wichtig.
Und Gärtnern erdet definitiv.
Ja, ist so.
Das ist so.
Ich sage immer, meine Pflanzen zu Hause ersetzen mir meinen Psychiater. Ja, ist billiger.
Ja. Und der Dreck in der Hand und im Mund, die Impfung, oder was?
Genau, also fördert das Immunsystem.
Ja. Jetzt in Bezug auf die Immungeschichte, oder? Du hast ja, oder wir haben jetzt gesehen, Gemüse und Kräuter sind sehr im Trend. Du hast ja ewiges Gemüse, das du propagierst. Das heißt also, Gemüse, das über mehrere Vegetationsperioden stehen bleibt. Hast du den Eindruck, dass das zu einem Trend werden kann, oder bist du jetzt da ein bisschen quer in der Landschaft mit diesem neuen Projekt?
Eher ein bisschen quer in der Landschaft, mal schauen. Es gibt ja noch einen Trend, oder? Vielleicht ist es gar keiner, der heißt Nachhaltigkeit, meine ich, oder? Und in sehr vielen Orten und in sehr vielen Mündern ist das nur ein Wort, wo man sich irgendwas aufklatscht und einen Verantwortlichen dafür benennt. Im Garten, wenn man gärtnert, so wie wir es jetzt in der Familie machen und wie es bei vielen Nachbarn, dass man halt Pflanzungen anlegt und die so langsam über die Zeit verändert, oder? da passt das halt wahnsinnig gut rein, weil die kannst du dann ein paar Jahre sein lassen. Du kannst sie ernten oder nicht ernten, ob es dir passt oder nicht, oder? Du hast nicht ganz den Stress wie mit jährlich den Setzlingen nachrennen.
Ja, schlecht für unser Geschäft, oder?
Ja, aber ich weiß schon, das ist, aber wir machen ja auch Tomatenzüchtung, also und die werden wir so schnell nicht winterhart hinkriegen. Aber von daher, es ist in der landwirtschaftlichen Revolution und Entwicklung sind die Pflanzen eigentlich verschwunden. Oder? Die waren mal die Mehrheit. Wenn du an die Domestizierung von vielen Arten hier in Mitteleuropa oder in gemäßigten Klimaten nachdenkst, das waren häufig mehrjährige oder zweijährige Pflanzen, die wurden dann einjährig gemacht, weil das einfach viel interessanter war, viele Kohlarten beispielsweise. Du kannst, und die Saatgutindustrie ist irgendwann im 19. Jahrhundert entstanden, da war es viel interessanter, um Samen zu verkaufen. Ja. Und auch aus einer kurzfristigen ökonomischen Perspektive ist es immer interessanter, eine einjährige Kultur zu haben, anstatt eine mehrjährige. Das kannst du dir mal durchrechnen. Du meinst, es wäre interessant, nachhaltig zu produzieren, weil wenn du die Erträge und die Aufwände anschaust, wenn du ein Feld, ein Rhabarberfeld über 5 Jahre produktiv halten musst, das ist auch Aufwand, oder? Und das hat nicht in die neuzeitliche Landwirtschaft gepasst. Also wir gehen da sozusagen einen Schritt zurück und wir müssen dann halt auch nachweisen, dass einige von diesen Gemüsepflanzen wirklich so gut und so produktiv sind, dass sie gegen andere ankommen. Aber dieser informelle Effekt, dass du ernten kannst, aber nicht musst, dass du keinen Stress hast, dass die Pflanzen sind auch schön, vielfach, oder?
Also ich denke, das Wichtigste hast du am Anfang erwähnt, oder? Du musst den Nutz- und den Zierwert kombinieren. Ja. Weil das ist das Allerbeste, wenn du einen kleinen Garten hast, wenn du eine Pflanze hast, die schön ist, eine Erdbeere mit einer schönen großen Blüte.
Meerkohl,
das sind tolle Pflanzen, die sehen toll aus und dann kann man sie auch noch essen. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, oder? Mhm. Man sieht das auch bei den kompakten Himbeeren, oder? Mhm. Das sieht echt im Topf, sieht das toll aus. Mhm. Es ist toll, wenn es nur grüne Blätter hat, es hat schöne weiße Blüten, hat eine schöne rote Himbeeren dran. Das sieht wirklich schön aus. Und ich denke, das ist das eben Mehrfachnutzung, oder?
Ja. Genau, und wenn wir das mit Gemüse auch hinkriegen, dann umso besser. Aber es ist nicht so, dass das jetzt gerade, das musst du zuerst erklären, weil die Leute kennen eigentlich nur den Rhabarber. Und den schauen sie nicht mal als Gemüse an, oder? Das ist eigentlich eine Frucht für die Leute, oder? Gemeinhin. Und dann musst du eigentlich wirklich erklären, wir haben unterdessen, glaube ich, 15 oder 20 Produkte in diesem mehrjährigen Bereich auf Salate, oder? Und da musst du wirklich noch ein bisschen Erklärarbeit machen, dass Gemüse auch ewig sein kann, oder?
Ja, Patrick, an dich die Frage, als Spezialist für Saisonpflanzen. Gibt es da Trends? Jetzt von der Pflanzenseite her?
Also ja, die gibt es schon, oder? Also ein Beispiel ist eben das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, dass Petunien eher verlieren und dafür die Pladenien oder auch jetzt wieder Pelargonien, also das normale Geranium,
ganz kurz
wieder wächst.
Weißt du, dass die Petunien...
Jetzt in diesem Jahr. Nein, das ist auch ein Trend, der schon länger geht.
Das geht schon länger.
Ja. Pelargonien gehen wieder hoch?
Gehen eher hoch, weil sie eben auch Hitze ertragen. Mhm. Weil das kommt auch dazu, oder? Der Klimawandel ist eine Tatsache und das hat einen Einfluss darauf, welche Obstsorten das du züchtest und produzierst. Und das hat einen Einfluss auf die Beet- und Balkonpflanzen, Einfluss auf die Stauden, die man verkauft, oder? Schattenstauden, die nicht gut trocken ertragen. Phlox zum Beispiel haben wir im anderen Podcast auch schon erwähnt. Phlox hat einen schwierigen, also die alten Phlox-Sorten haben einen schwierigen Stand, weil sie mit der Sommertrockenheit und Hitze nicht gut zugang kommen. Ja. Und das verändert das Sortiment, oder? Und ein Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, ist einfach das Erste, was ein Kunde fragt, wenn sie ins Gartencenter gehen, fragen sie, was ist eine pflegeleichte Pflanze? Ja. Und das ist ein Punkt, den müssen wir sicher auch noch ansprechen. Pflegeleicht. Und eben auch wieder Ziernutzwert. Wenn man eine pflegeleichte Pflanze hat, die schön ausschaut und wo man noch etwas essen kann, dann hast du das Ziel eigentlich erreicht, oder?
Also pflegeleicht, vielleicht aus zwei Gründen, weil man gerne in die Ferien reist oder reiste. Ja? Und pflegeleicht auch, weil viele Leute einfach die Pflanzen nicht mehr gut kennen. Und deshalb Mühe haben, Pflanzen gesund zu erhalten, oder?
Gut, der Begriff pflegeleicht kannst du in verschiedenen Sachen einsetzen. Das eine ist eben das, es wird heißer, dann nimmt man eine Pflanze, die besser mit der Trockenheit zugange kommt. Dann kann pflegeleicht auch heißen, dass sie auf, du machst es bei deinen Obstsorten, dass die auf Resistenzen gezüchtet sind. Da muss man weniger spritzen. Da gibt es Sorten bei Kiwi, die keinen Bestäuber brauchen. selbstfruchtbare Kiwis, das ist auch einfacher. Es gibt Sorten, die sehr schnell schon Früchte tragen, das ist auch wieder pflegeleichter, die man weniger schneiden muss, das wird ein Zuchtziel bei dir auch sein. Also pflegeleicht geht in viele Richtungen, ja. Oder?
Ja. Und pflegeleicht vielleicht auch darum, weil verschiedene Gründe, ich glaube, es ist illusorisch anzunehmen, dass jetzt jeder Gärtner automatisch zum absoluten Gartenfreak und Spezialisten wird, sondern es ist eine wichtige, ich denke, auch mein Ziel als Züchter, mein Ziel als Unternehmer ist eigentlich Leute, als ich habe natürlich super Freude, wenn unsere Kunden mehr wissen als wir, oder? Und die gibt's. Und zwar auch in großer Zahl. Aber die große Menge unserer Kunden sind Leute, für die ist Gärtnern eine wichtige Nebensache. Mhm. Und wenn es eine wichtige Nebensache ist, dann gibt es eben noch 100 andere, nicht 100, aber es gibt eine Handvoll andere Dinge, die sind noch wichtiger. Ja? Familie, Kinder, hängt teilweise mit dem Garten zusammen, ja, und so weiter, aber die sind wichtiger, Freunde, oder? Und dann müssen wir natürlich Lösungen für dieses Pflegeleicht-Thema anbieten, das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe auch des Gartenbaus und dann auch unsere Aufgabe. Und Diversität, das ist das Schöne dabei, ist eigentlich pflegeleicht, wenn man sie, drum auch die Naturgärten, die so gut funktionieren.
Klar, oder? Eben Staudenmischpflanzungen. Ja. Ich kenne das seit über 20 Jahren. Ja. Das hat Jahrzehnte gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Und jetzt kommt das. Jetzt funktioniert das. Aber es ist nicht nur das Pflegeleicht, es ist pflegeleichter, aber es ist auch ein anderes optisches Erscheinungsbild. Also man muss sich an diese Mischpflanzungen gewöhnen. Muss sich daran gewöhnen, dass eine Staude auch noch schön ist, wenn sie verblüht ist und nur der Samenstamm dort steht. Es gibt Leute, die finden das schön, wenn der Reifen dann drauf ist und so. Und andere schneiden alles ab, wenn es verblüht ist. Das ist auch ein Umdenken. Eben, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja. Also das muss man auch sich umgewöhnen. Oder?
Ja. Ist einfach eine ganzheitlichere Ästhetik auch. Ich meine, genau. Ja, vielleicht wird man irgendwann sogar lernen, dass der Tod zum Leben gehört und der Tod auch zum Pflanzenleben gehört. Zum Beispiel nicht jede Pflanze, die meine Frau in unserer Garten pflanzt, funktioniert. Die sterben auch bei uns.
Ja, so, auch bei das mir sterben
die. Das ist das Normale dazu. Ja. Und gerade bei diesen Mischpflanzungen gehört das eben auch dazu. Und dann gibt es noch den Gärtner, das wollte ich noch erwähnen, eben diesen, da gibt es noch den intelligenten Faulengärtner von Karl Floberger, oder? Und Entschuldigung, dazu würde ich mich zählen, oder? Und irgendwie habe ich meine Frau auch dazu
du hast bekehrt. Einfach keine Zeit.
Aber. Ja, du hast keine Zeit, aber es ist dann auch schön, wenn sich die Probleme von selber lösen, oder? Und da kann man den Pflanzen und gerade Mischpflanzungen oder diversen Pflanzungen auch wahnsinnig viel zutrauen. Also da haben wir viele Gärtner, vor allem auch wenn sie beginnen, haben viel zu wenig Zutrauen in diese Selbstheilungskräfte, in die Zeit, die Probleme löst. Und sie möchten immer gerade eingreifen, oder? Kürzlich hatte ich eine Reklamation, da hat jemand eine Brombeere bekommen, und zwar eine neue Columbia Star, die war über den Winter geschützt und dann ist die so ein bisschen halb immergrün, die Brombeeren überhaupt, die behalten viele alte Blätter, und die neuen kommen noch nicht. Und dann hat die Kundin Nahaufnahmen gemacht von den Blättern, die teilweise so rötlich waren oder Flecken hatten, oder das waren auf die letztjährigen Blätter, oder? Das zeigt, wie, und das ist ein schöner Teil der Reklamation, die wir bearbeiten. Wir sind auf dieser ästhetischen Ebene, wo die Pflanze angeschaut wird, wie ein Designelement, ja, wie ein Handy, oder? Das jetzt irgendwo eine Ecke abhat, oder? Und da ist schon noch auch viel Lernbedarf, oder? Und halt Natur und Pflanzen so ein bisschen lockerer und entspannter zu sehen.
Oder? Du sprichst gerade etwas an, was ich noch ins Spiel bringen wollte. Der Staat hat uns ja jetzt seit Monaten Homeoffice
verordnet.
Verordnet, hä? Richtiggehend verordnet. Und ich frage mich jetzt, geht der Trend wirklich auch in die Wohnungen rein? Kann man sagen, die Zimmerpflanzen sind der Absatz an Zimmerpflanzen ist, glaube ich, gestiegen, aber ja, bei uns in unserem Studio ist klar, da wir wollen ja ein bisschen grün sein.
Nein, das
aber
kann man ganz
was einfach. Habt ihr für Eindruck?
Das ist eindeutig, da kannst du nur Zeitschriften lesen, Grünpflanzen, das war für mich das unerwarteste Revival der letzten 3-4 Jahre, dass Grünpflanzen so explodieren.
Ja, schon ein bisschen länger sogar.
Ja, aber weißt du, am Anfang kam es langsam, aber jetzt explodiert es.
Wir ab Mai auch bei Lubera kommen.
Auch zu spät.
Nein.
Aber eben, also dort hat man auch diese Versorgungsengpässe sind dort auch vorhanden, weil einfach die Nachfrage viel größer geworden ist bei Zimmerpflanzen. Und vor 10 Jahren hat man gesagt, es gibt ein Wohnzimmer im Garten, oder? Und jetzt hat man sich den Garten wieder ins Wohnzimmer genommen. Das sind auch so Pendelbewegungen, oder? Und ich erinnere mich so eben vor 10, 15 Jahren der Giardina in Zürich, oder? Da hat man nur vom Wohnzimmer im Garten gesprochen. Das war der große Trend. Und jetzt ist halt das Pendel wieder zurückgeschlagen, dass man sich halt die Pflanzen wieder ins Zimmer hineinnimmt. Und das war jahrzehntelang, waren die Zimmerpflanzen tot. Die hatten, etwas böse gesagt, hatte ein Fikus, hatte den Stellenwert in der Wohnung von einem Schirmständer. Da, also,
wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt. Also, das finde ich gar nicht lustig, aber das war so, oder? Also, man weiß ja auch, wer die größten Verkäufer waren von Zimmerpflanzen, Einrichtungshäuser, oder? Ja. Darum ist der Vergleich mit dem Schirmständer nicht komplett falsch, oder?
Definitiv. Ja, wunderbar. Gibt es noch mehr Input zu den Trends, die aktuell gerade so im Raum stehen?
Nein, haben wir schon über Bienenpflanzen, Insektenpflanzen
gesprochen. Bienenpflanzen haben wir völlig außer Acht gelassen vor lauter Corona.
Das ist ein Riesenthema.
Ein Riesending.
Also das merken wir auch.
Auch schon ein paar Jahre.
Ja. Das merken wir bei Stauden, merken wir das.
Ja.
Bei Beet- und Balkenpflanzen. Da wird geschaut, dass man Pflanzen hat, die auch den Insekten eine Freude bereiten. Da wird untersucht von Bidens, welche Farbe das die Bienen am meisten anzieht. Es ist interessanterweise nicht die gelbe oder die orange, sondern die weiße, oder? Da.
Die weiße?
Ja, die weiße. Ja. Das hat man in einer Hochschule in bei Bidens hat man das festgestellt. Ja.
Ja,
die sind irgendwie farbenblind wahrscheinlich. Das solltest du ja wissen, oder?
Ja, also weiß wusste ich nicht, dass sie besonders.
Doch, das war ein Versuchsresultat, das ich mal mit Belustigung gelesen habe. Oder? Aber Bienenpflanze ist ja auch ein großes Thema. Das ist sicher, natürlich. Das man auch erwähnen muss.
Und alles, was darum herum ist.
Also hat natürlich auch Auswüchse, oder? Also mich kotzt das manchmal schon fast an, oder? Wenn dann die Frage kommt, jemand möchte bei uns eine Rose kaufen, oder? Und anstatt, dass er sich mal ein bisschen durch den Rosenkatalog online durchklickt, schreibt er ein Mail, oder? Wir sollen ihm bitte die 3 besten, stark wachsenden Kletterrosen mit Eignung für Bienen vorschlagen. Ja. Dabei wäre es ganz einfach, mal zunächst halt schauen, wo sehe ich Staubfäden, wo sehe ich keine Staubfäden, oder? Und auch jetzt grundsätzlich gefüllte Pflanzen grundsätzlich zu verabscheuen, finde ich auch daneben. Das Problem der Bienenunfreundlichkeit unserer Welt hat ja nur bedingt mit der Pflanzenwelt zu tun, sondern das hat mit unserer ganzen Welt zu tun. Wenn ich hektarenweise Industrieflächen mache, wenn ich immer mehr Wohnraum brauche, oder, dann habe ich immer noch lieber eine Pflanze, wenn auch vielleicht nicht so eine bienenfreundliche, als keine Pflanze, oder? Und ein bisschen ist natürlich dieser Schrei nach bienenfreundlichen Pflanzen auch so etwas, auch so wie immer so eine Übersprungshandlung, die davon ablenken soll, dass wir alle natürlich, und nicht die Pflanze, die nicht bienenfreundlich ist, sondern die Art und Weise, wie wir leben, den Wohnraum, den wir brauchen, dafür verantwortlich sind, dass es vielleicht zu
wenig ist. Das ist quasi das Feigenblatt, das wir uns
Feigenblatt, umhängen, oder? Das heißt nicht, dass wir das nicht auch beachten, und selbstverständlich bekommt der Kunde dann auch den Hinweis, dass halt auf was er halt achten soll.
Gut, das Wichtigste ist eine diverse Bepflanzung.
Ja, genau.
Weil wenn man einfach nur eine Pflanze nimmt oder nur Rosen nimmt, ist das nicht die Lösung, sondern man braucht eine diverse Bepflanzung, weil man spricht ja nur über diese bekannte Honigbiene. Es gibt noch hunderte von Wildbienen, es gibt noch viele andere Insekten die ebenfalls darauf angewiesen sind. Und die Lösung da ist neben bienenfreundlich, ist einfach divers, oder? Man braucht eine abwechslungsreiche Bepflanzung. Und dann hat man das Ziel auch erreicht, und dann kann man auch ein Gegengewicht machen gegen diese Industrieflächen, die halt...
Und die Bienen und Insekten gehen auch auf ausländische Pflanzen.
Sogar. Ja, das wusste ich nicht.
Das haben wir kürzlich mal behandelt.
Ja, der ist bekannt, dieser Podcast. Schauen Sie sich an.
War ich nicht dabei?
Streitgespräch. Gut, das nächste Mal, wenn ihr so einen Podcast macht über invasive Pflanzen, müsst ihr jemanden vom Bundesamt für Landwirtschaft einladen.
Also das mache ich gerne.
Dann wäre die Diskussion auch lebhafter, nehme ich an. Oder?
Ein bisschen lebhafter vielleicht, wenn sie dann kommen.
Aber du kennst ihre auch, die sagen immer ja, oder? Aber.
Ladet mal einen ein.
Ich habe schon einen gemacht.
Okay.
Nicht öffentlich. Ja. Bei
Meier war ich dabei.
Hast du es ungefähr leicht mitbekommen?
Ich habe das gut gefunden. Hätte man filmen sollen.
Ja, hätte man filmen sollen.
Wirklich?
Etwas, was ich prophezeie, oder, dass man im Bereich der Immunpflanzen noch etwas gut machen kann in den nächsten Jahren. Also ich denke da an Ingwer und Kurkuma und derlei Zeugs, oder? Also quasi die Naturapotheke, die ist ja sehr, sehr spannend, vielfältig, aber ist aus meiner Sicht überhaupt nicht in den Fokus geraten, noch nicht. Ich bin der Überzeugung, dass das kommt. Wie seht ihr das?
Gut, das gibt es schon. Das nennt sich einfach Kräutergarten. Ist schon ein großer Trend.
Natürlich,
ja. Und Immunpflanzen ist eigentlich das Gleiche, wo man noch einen Corona-Modebegriff hinzugepackt hat. Böse gesagt, gutes Marketing, oder? Aber schlussendlich, wenn man über Kräuter spricht, okay, hast du die ätherischen Öle drin.
Da war ich mit dabei.
Okay, Entschuldigung, aber schlussendlich, wenn du Kräuter hast, bist du da schon dabei, ja, oder?
Na gut, bei Kräuter ist es natürlich so, dass du im Normalfall relativ geringe Mengen einnimmst, oder? Und beim Gemüse, oder wenn wir an Immunpflanzen denken, denken wir schon primär an Gemüse, wo man größere Mengen zu sich nimmt.
Ja, gut, ich meine, im Prozess der Domestizierung von Pflanzen, das hat halt dazu geführt, dass die meisten Pflanzen, die wir mindestens in größeren Mengen anbauen, nicht gerade ungesund sind, oder? Weil wenn sie dann noch negative Stoffe haben, dann hat man die rausgezüchtet, oder? Beziehungsweise in der Domestikation hat immer die gewählt, die halt eben angenehmer waren, keine Bitterstoffe hatten, Kartoffeln und
so. Gut, aber Bitterstoffe sind ja per se nicht ungesund, oder?
Ja, die haben wir teilweise rausgezüchtet.
Genau,
aber eben, die waren sie eben teilweise in großen Mengen.
Naja, vielleicht hat man zu viel gemacht.
Aber für eine gute Verdauung braucht man ja Bitterstoffe, ja, oder? Das ist ja das, was du
vorher eigentlich auch erwähnt sagen will, ja.
Aber wir haben mal einen guten Autor, der für uns schreibt und der so ein bisschen auf Gesundheitstrip ist, im positiven Sinne, den Auftrag erteilt, über alle wichtigen Kategorien, die wir an essbaren Pflanzen haben, XY ist gesund Artikel zu schreiben. Oder? Mhm. Und da ist er jetzt auch schon sehr weit. Verdammt wenig, das nicht gesund ist und wo man nicht gesund als Argument hat.
Ja.
Und ehrlich gesagt, wenn man dann mal 5 Artikel redigiert oder 10 oder 20 redigiert hat wie ich, sind immer ungefähr wieder die gleichen Dinge, die auftauchen. Oder? Und natürlich auch eine bestimmte Hemmung, dann diese Gesundheitsclaims, die kannst du ja nicht, die darfst du, solange sie eben wie Medizin nicht hundertprozentig in Versuchen bewiesen worden sind, darfst du das eigentlich auch nicht sagen. Da gibt es immer diese komische Zurückhaltung, dass man Dinge, die man sagen möchte, nur andeutet, oder? Und das ist so ein eigenartiges Gebiet. Was mein Fazit ist, nachdem ich eben 10, 20 solche Artikel redigiert habe, ist, ich bin extrem skeptisch, wenn immer mal wieder die neueste Sau durchs Dorf gejagt wird, die alle Probleme lösen soll. Ja, Goji war mal sowas. Oder? Es gibt immer wieder so, die neueste Impfpflanze, die ist dann für alles gut.
Gut, das sind halt auch der Superfood-Trend, oder? Das war ja genau
auch, oder ist ja, genau auch genau, so etwas, oder dann ist alles, ist alles, kann man alle Probleme eigentlich lösen, indem man nur noch, keine Ahnung, die Pflanze A, B, C, D, E oder was auch immer. Und da bin ich extrem skeptisch. Oder? Da glaube ich das eigentlich nicht. Dafür ist die Diversität zu groß. Und ähnliche gesundheitliche Inhaltsstoffe findest du halt eben nicht nur in der Pflanze A, sondern die findest du eben noch in 100 anderen Pflanzen. Oder? Ob es Bitterstoffe sind, also, Anthocyanen sind.
Ich kann deiner Argumentation vollkommen folgen, aber wir alle sorgen uns um unsere Gesundheit. Und was man da anspricht, ist Gesundheitsvorsorge, gesunde Ernährung und so weiter. Und das ist ein Ziel, das hat jeder, das ist auch so ein gesellschaftlicher Megatrend, eben Gesundheit, Nachhaltigkeit und so. Und so drehen wir uns auch thematisch immer etwa am gleichen Ort, oder? Weil wenn du über Immunpflanzen sprichst, ich über Kräuter, du über sekundäre Inhaltsstoffe, sind wir überall beim Bereich Gesundheit angelangt.
Ja, schön. Ich glaube, wir sind wirklich beim Thema Gesundheit gestrandet sozusagen. Ich habe den Eindruck, wir haben so die wichtigsten Trends genannt und möchte abschließen, sofern nicht noch ein Votum.
Nein, vielen Dank, bleiben Sie gesund.
Ja. Mehr Pflanzen.
Mehr Pflanzen, gesund bleiben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wie Sie wissen, glauben Sie nicht alles, was wir Ihnen erzählen. Gärtnern Sie weiter. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.